Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Rückschlag für Syriens Präsident. Erstmals gibt es Hinweise auf eine Meuterei in der Armee. Ja und ein bisschen Nein. Vor der großen Debatte zum Atomausstieg im Nationalrat sind die Meinungen gemacht. Dann entweder oder. In der Schweiz soll es künftig keine Doppelnamen mehr geben. Und schließlich, Drachenkrieger Poe ist wieder im Einsatz. Doch so beherzt der Panda-Bär China auch verteidigt, im Reich der Mitte hat er Feinde. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Thomas Fuchs, er hat die Nachrichten.
In der Schweiz ist die Zahl der Asylgesuche im Mai stark gestiegen. Laut dem Bundesamt für Migration wurden rund 2250 Gesuche eingereicht, 50% mehr als im April. Die Zahl der Asylgesuche tunesischer Staatsbürger hat sich dabei mehr als verdoppelt auf rund 340. Auch die Zahl der Asylbewerber aus Algerien, Libyen und Marokko ist etwas angestiegen. Marie Ave, die Sprecherin des Bundesamtes für Migration.
Wir sind in diesem Sinne nicht überrascht, weil die Situation in Nordafrika macht es im Moment sehr schwierig, die Asylgesuchszahlen einzuschätzen. Von dem her im Moment sind sie auch sehr starken Schwankungen ausgesetzt.
Laut dem Bundesamt für Migration konnten aber bei mehr als der Hälfte der tunesischen Asylsuchenden sogenannte Dublin-Verfahren eingeleitet werden. Das heißt, Betroffene werden in jene europäischen Länder zurückgeschickt, in welchen sie als erstes Aufnahme fanden. Am meisten Asylgesuche stellten auch im Mai Menschen aus Eritrea. In der Europäischen Union können Gemüsebauern wegen der EHEC-Krise mit Entschädigungen von mindestens 150 Millionen Euro rechnen. Die EU-Agrarminister haben sich an ihrem Sondertreffen in Luxemburg grundsätzlich geeinigt, betroffene Bauern wegen ihren Umsatzeinbußen zu entschädigen, legten aber noch keine Summe fest. Die EU-Kommission hatte 150 Millionen vorgeschlagen, zahlreiche Mitgliedstaaten verlangen aber mehr. Wegen der Infektionskrankheit EHEC ist der Absatz von frischem Gemüse europaweit eingebrochen. Allein Spanien bezifferte die Einbußen seiner Bauern auf 200 Millionen Euro pro Woche. Dies nachdem deutsche Behörden vorschnell vor dem Verzehr spanischer Gurken gewarnt hatten. Der Ständerat will das Namensrecht grundlegend ändern. Künftig sollen Ehefrau und Ehemann ihre Nachnamen bei der Heirat in der Regel behalten. Doppelnamen soll es nicht mehr geben. Sie können aber auch einen der beiden Namen als Familiennamen wählen. In diesem Fall wäre dies auch der Nachname der Kinder. Wenn aber beide Elternteile ihren ledigen Namen behalten, müssen sie den Familiennamen der Kinder bei der Heirat bestimmen. Und der Ständerat will, dass auch registrierte homosexuelle Paare einen Familiennamen führen können. Gefährdete Zeuginnen und Zeugen sollen in der Schweiz besser geschützt werden, auch außerhalb eines Strafverfahrens. Der Ständerat hat eine Vorlage des Bundesrates einstimmig gutgeheißen. Diese sieht vor, dass der Bund eine zentrale Zeugenschutzstelle einrichtet. Mit dem Entscheid ermöglicht der Ständerat die Ratifizierung des Europaratsübereinkommens gegen den Menschenhandel. Die neue Spitalfinanzierung allein dürfe nicht zu höheren Krankenkassenprämien führen, sagt der Ständerat. Sollte die Systemumstellung zu höheren Kosten führen, dann müssten diese die Kantone übernehmen und eben nicht die Prämienzahler. Der Bundesrat und die Kantone hatten sich gegen eine solche Regelung ausgesprochen. Der Nationalrat entscheidet nächste Woche über die neue Spitalfinanzierung. Der Ständerat lehnt die Volksinitiative 6 Wochen Ferien für alle ab, wie zuvor schon der Nationalrat. Die Initiative der Gewerkschaft Travail Suisse fordert, dass alle Angestellten mindestens 6 Wochen Ferien pro Jahr haben, statt wie heute 4. Die Initiative kommt nun fürs Volk. Bundesrat und Parlament empfehlen ein Nein. Der Betrag von gesperrten libyschen Geldern auf Schweizer Banken ist deutlich höher als bisher bekannt. Bundespräsident Micheline Calmy-Rey nannte in der Fragestunde des Nationalrats einen Betrag von 650 Millionen Franken. Vor einem Monat war sie noch von 360 Millionen ausgegangen. Die gesperrten Vermögen stammten vor allem von staatlichen Unternehmen Libyens und nicht von privaten. In diesem Jahr werde weltweit so viel Getreide produziert wie nie zuvor, sagt die UNO-Organisation für Ernährung FAO voraus. Aber, so die FAO weiter, die Preise für Lebensmittel dürften in diesem Jahr trotzdem hoch und instabil bleiben. Dies, weil die Getreidelager immer noch leer seien. Die Preise für Nahrungsmittel sind in den letzten Jahren weltweit stark gestiegen. Besonders in Entwicklungsländern können sich viele Menschen die tägliche Nahrung nicht mehr leisten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.331 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.154 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 23,05 gehandelt, der Dollar zu 83,88 Rappen. Und das Wetter? In der ganzen Schweiz fällt morgen zeitweise Regen. Im Norden und in den Alpen ist es dabei meistens stark bewölkt, im Süden zeigt sich gelegentlich die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 17 und im Süden um 21 Grad. Am Donnerstag fällt in den Bergen noch etwas Regen, sonst scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden 19 und im Süden 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Und so geht es hier weiter. Geld für Gurken. Die EU greift EHEC geschädigten Gemüsebauern unter die Arme. Grünes Licht für den Ausstieg. Vor der großen Atomdebatte im Nationalrat schließen sich die Reihen. Ja, aber weshalb sich 30 Minister so schwer tun, AKW international sicherer zu machen? Dann nix mehr mit Männerprivileg. Künftig soll eine verheiratete Frau ihren Mädchennamen bis ans Lebensende behalten können. Konkrete Hilfe. Der Ständerat will gefährdete Zeuginnen besser schützen. Und schließlich, wem gehört der Panda? Und wo bitte geht's zum Kulturimperialismus? Eine Kontroverse in China. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Zuerst zu Syrien. Dort wird die Lage immer unübersichtlicher und brutaler. Nach heftigen Kämpfen im Nordwesten des Landes beschuldigte der Innenminister bewaffnete Extremisten, 120 Soldaten getötet zu haben. Dem widerspricht die Menschenrechtsorganisation Insan. Sie berichtet von einer Meuterei innerhalb der Armee. Loyale Soldaten hätten ihre abtrünnigen Kollegen umgebracht, da sie nicht mehr auf die eigenen Landsleute hätten schießen wollen. Was stimmt, ist schwer auszumachen. Unabhängige Quellen gibt es nicht. Nahost-Korrespondentin Irin Meyer verfolgt die Entwicklung seit langem von benachbarten Beirut aus. Ich habe sie vor einer Stunde gefragt, welche Variante denn sie für wahrscheinlich halte, die von der Meuterei oder von der Abrechnung?
Seriös kann man diese Frage nicht beantworten, weil wir wirklich gar keine unabhängige Information mehr aus Syrien bekommen. Also man kann beide Versionen nicht dementieren. Ich persönlich wäre ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Meuterei. Wenn man die Meldungen heute ganz genau verfolgt dazu, sieht man, dass sich diese Meldungen praktisch alle auf ein Beispiel eines Oberleutnants der syrischen Armee, eines Überläufers, beziehen, das der Sender Al Jazeera heute ausgestrahlt hat. Also das allein macht noch keine Meuterei. Aber sicher ist es so, dass je länger der ganze Konflikt dauert, umso größer ist die Gefahr. Und ich höre auch aus Quellen in Syrien via Libanon, dass es vielen Polizisten und Soldaten offenbar nicht mehr geheuer sei, auch aus Angst um ihr eigenes Leben.
Die syrische Armee, die galt ja immer als stabiler Garant für Assad. Was ist denn da passiert, dass jetzt sogar eben eine Meuterei, wenn das auch vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen ist, aber dass sie für immerhin möglich gehalten wird?
Wenn es dazu kommen würde, müsste sich das Regime tatsächlich dies auch fragen, denn es hatte ja vorgesorgt. Das Regime hat alle zentralen Positionen der syrischen Armee mit Alawiten besetzt, also mit Leuten, die zur regierenden Assad-Familie gehören oder von ihr abhängig sind. Aber es kann natürlich von unten beginnen, wenn untere Chargen in großem Ausmaß abtrünnig werden, bröckelt dann langsam das ganze Gefüge.
Hier die gewaltlosen Demonstranten, dort das brutale Regime. Dieses Bild hat aber auch Risse bekommen. Jetzt hört man immer häufiger über bewaffnete Moslembrüder, die den Protest für sich nutzen. Was ist da dran?
Es deutet einiges darauf hin, dass die Muslimbrüder tatsächlich eine wichtige, zentrale Rolle einnehmen könnten oder einnehmen bereits. Im amerikanischen Fernsehsender CNN sagte heute ein Oppositioneller, der selber gegen Gewalt ist, dass im Nordwesten Syriens bewaffnete Muslimbrüder gegen die Regimekräfte kämpften und es da eine bewaffnete Rebellion gäbe, sagte er. Die Muslimbrüder haben sich sehr rasch zu Beginn eigentlich dem Aufstand angeschlossen. Und das Bild, das Sie gezeichnet haben, das Bild von der gewaltlosen Bewegung, hatte ja schon länger Risse. Zum Beispiel hier im Libanon gibt es seit Wochen Stimmen, die dieser Schwarz-Weiß-Darstellung heftig widersprechen. Es gibt detaillierte Schilderungen über das mögliche Einsickern von Islamisten nach Syrien. Und in den letzten Tagen mehrten sich die Äußerungen der Aktivisten selber, dass in diesem Aufstand auch bewaffnete Kräfte mitmischen.
Zuerst ging es um Reformen. Geht es jetzt nur noch um den Sturz von Präsident Assad, notfalls durch einen Bürgerkrieg?
Also ich lese immer noch Kommentare, die schreiben, Assad könnte das Ruder noch herumreißen mit Reformen. Die Unterstützung in der Bevölkerung wäre trotz allem noch da. Ich kann mir das selber schwer vorstellen nach allem. Und es fällt mir jetzt zum Beispiel auch auf, wie die internationalen Politiker sprechen. Da redet kaum einer mehr von notwendigen Reformen, sondern sie reden vielmehr von der fehlenden Legitimation Assads. Und das heißt ja eigentlich übersetzt, er solle weg. Sicher, Syrien ist nicht Libyen und Assad ist nicht Gaddafi, aber ich glaube, das Horrorszenario eines Bürgerkriegs ist heute in vielen Köpfen.
Der Machtkampf zwischen dem Regime und der Opposition, der dauert ja nun schon seit Monaten. Wie stark schlägt sich das denn nieder auf die Wirtschaft, auch auf den Tourismus?
Je länger, je mehr. Der Tourismus ist eine der ganz großen Haupteinnahmequellen des Landes. Der Tourismus liegt da nieder. Heute habe ich gelesen, in Aleppo, der zweitgrößten syrischen Stadt, und ein Ziel der Touristen, sollen alle Hotels geschlossen sein. Die ganze Wirtschaft leidet, und das ist von Bedeutung, weil ein starker Stützpfeiler des Regimes die sunnitische Oberschicht ist, die Geschäftsleute in Aleppo und Damaskus. Die wollen kein Chaos, die wollen keinen Aufstand. Aber wenn die Wirtschaft über Monate gelähmt bleiben soll, könnte sich auch das ändern.
Das waren Einschätzungen von Irin Meyer. Noch immer suchen Wissenschaftler nach dem Ursprung der EHEC-Bakterien, die in einem Monat über 20 Todesopfer gefordert und die Behörden auf falsche Fährten und zu vorschnellen Beschuldigungen verleitet haben. Die Gemüseproduzenten in Europa leiden massiv unter der EHEC-Aufregung. Die EU hat ihnen heute Hilfe versprochen, doch weit reicht diese nicht. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Gestern noch sah es so aus, als ob heute der deutsch-spanische Gurkenkrieg ausbrechen würde. Die spanischen Gemüsebauern müssten zu 100% entschädigt werden, sagte die spanische Landwirtschaftsministerin im spanischen Fernsehen. Und Deutschland müsse für den von ihm verursachten Schaden aufkommen. Wenn es das nicht tue, werde man klagen. Heute, vor dem Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, gibt sich die Spanierin gelassener.
Pero ahora realmente lo importante es que la Unión Europea responda del 100%.
Die EU müsse den Gemüsebauern den Marktwert der unverkauften Ware zu 100% ersetzen, sagt sie, und damit die Verluste wiedergutmachen, die sich als Folge der Ereignisse in Deutschland ergeben hätten. Keine Kriegserklärung mehr also an die Adresse Deutschlands, dafür Seitenhiebe. Sie und andere EU-Landwirtschaftsminister kritisieren heute Deutschland für die überstürzten Warnungen vor spanischen Gurken, vor Tomaten oder Salat. Die deutsche Landwirtschaftsministerin verteidigte sich. Man habe warnen müssen, denn man habe tatsächlich EHEC-Bakterien gefunden auf spanischen Gurken, wenn auch nicht die richtigen.
Das war nicht der Serotyp, der jetzt zu diesen schweren Erkrankungen geführt hat, aber in der Tat gab es EHEC-Befunde und deshalb musste auch gemeldet werden. Das sind die europäischen Regeln.
Die Warnung entsprach also vielleicht den Regeln, sie hatte aber verheerende Auswirkungen. Mitten in der Hochsaison brach der europäische Gemüsemarkt zusammen. Auch Spediteure klagen über stehende Lastwagen und gewaltige Verluste. Den Spediteuren will derzeit niemand unter die Arme greifen, wohl aber den Gemüsebauern.
On propose de lancer à 150 millions d'euros. On va couvrir toute la période depuis le début de la crise jusqu'à fin juin. Mais pour certains produits qui sont les plus touchés.
Die EU wolle dafür 150 Millionen Euro einsetzen, sagt der zuständige EU-Kommissar Dacian Ciolos. Das soll reichen, um 30% der Verluste auszugleichen, die mit den am härtesten betroffenen Gemüsesorten in den Monaten Mai und Juni eingefahren wurden und werden. Aus spanischer Sicht sei das nicht genug, sagt die Landwirtschaftsministerin. Ihre Behörden gehen davon aus, dass allein Spaniens Gemüsebauern wegen EHEC über 200 Millionen Euro verlieren, und das wöchentlich. Und der Europäische Bauernverband Copa Cogeca schätzt die europaweiten Verluste auf wöchentlich über 400 Millionen Euro. Ein guter Gurkentag sei, so der Verband, wenn man ein Viertel der Ware zu einem Viertel des üblichen Preises loswerde. Der Bauernverband hält die von der Kommission gebotenen 150 Millionen Euro für viel zu knapp und fordert weitere Notmaßnahmen. Auch andere Länder, etwa Frankreich, fordern mehr Geld von der EU-Kommission.
Aber c'est ce qu'on peut faire.
150 Millionen, das sei nun mal, was man tun könne, so der EU-Kommissar heute Nachmittag. Und die EU-Länder ohne große Gemüseproduktion werden ihm wohl recht gegeben haben. Doch andere, allen voran wohl Spanien und Frankreich, haben offenbar erfolgreich Druck gemacht. Inzwischen hat der Kommissar versprochen, noch einmal über die Bücher zu gehen und sein Angebot zu verbessern. Kurz, statt eines Gurkenkrieges tobt in Europa wieder einmal ein ganz gewöhnlicher Streit um das Geld in den gemeinsamen EU-Töpfen.
Die Meinungen sind gemacht, zumindest die meisten. Morgen debattiert der Nationalrat über den Atomausstieg und damit verbunden auch darüber, wie der dadurch wegfallende Strom möglichst rasch ersetzt werden könnte. Eine Monsterdebatte mit über 130 Vorstößen. Die zentrale Weichenstellung für die Energieversorgung der Schweiz. Am Nachmittag sind die Fraktionen nochmals zusammengesessen, haben an ihren Positionen geschraubt. Ich habe Philipp Burkhardt im Bundeshaus vor einer Stunde gefragt, was sich denn da bei den einzelnen Parteien noch geändert habe.
Ja, die Meinungen scheinen tatsächlich gemacht zu sein. Wie Sie gesagt haben, alle Parteien bleiben bei ihren Positionen, wie sie sie schon vor einer Woche gefasst haben. Die FDP zum Beispiel will dabei bleiben, sich der Stimme zu enthalten. Sie will dem Antrag der SVP die ganze Debatte zu verschieben, bis bessere Grundlagen vorliegen, nicht folgen.
Ist denn der Entscheid der FDP, sich bei der Frage des Atomausstiegs schlicht der Stimme zu enthalten, einfach den Wahlen geschuldet oder steckt mehr dahinter?
Das ist ein taktischer Schachzug. Die Stimmenthaltung führt dazu, dass die Befürworter des Atomausstieges morgen in der Mehrheit sein werden. Die Position des Bundesrates kann sich also durchsetzen und das ist auch so gewollt von der FDP. Denn die Partei setzt ganz auf den Ständerat. Der wird sich erst in der Herbstsession mit der Ausstiegsfrage beschäftigen und dort möchte die FDP dann ihre Vorstellungen einbringen, will heißen, keine neuen AKWs der jetzigen Reaktorgeneration, aber kein Atomenergieverbot auf alle Zeiten, sondern eine Türe offen lassen für allfällige, sicherere, neue Reaktorgenerationen.
Trotzdem, im Grundsatz bleibt es morgen dabei, die Rot-Grün-Mitte-Parteien wollen fast geschlossen aussteigen, die SVP sagt nein und die FDP eben enthält sich. Ist damit der Einstieg in den Ausstieg praktisch so gut wie beschlossen?
Oh nein, noch lange nicht. Wie gesagt, muss der Ständerat den Entscheid im Herbst absegnen. Die Vertreter von FDP und CVP sind dort viel kritischer eingestellt als im Nationalrat gegenüber dem Ausstieg. Und selbst wenn die Vorstöße für den Ausstieg auch dort durchkommen, ist das erst ein erster Schritt, ein kleiner Schritt. Dann nämlich muss das Energiedepartement von Doris Leuthard eine konkrete Vorlage ausarbeiten, wo es aufzeigen muss, wie der Atomstrom denn ersetzt werden soll, wie man die Schweizerinnen und Schweizer dazu bringt, bis in 25 Jahren Strom in gewaltigem Ausmaß einzusparen, wer die Milliardenbeträge bezahlen soll, die der Ausstieg kosten wird. Diese Vorlage muss wieder durch den Bundesrat, ein Bundesrat, der nach den Wahlen möglicherweise anders zusammengesetzt ist. Sie muss vom Parlament abgesegnet werden, mit ziemlicher Sicherheit auch noch vom Volk. Also ich bin mir fast sicher, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, wird man die ganze Sache viel kritischer anschauen, als es jetzt der Fall ist.
Eben, das dauert ja noch ein paar Jahre. Schlaufen wir uns wieder zu morgen ein, in der zweiten Hälfte der Nationalratsdebatte. Morgen geht es dann ja eben auch um die erneuerbaren Energien. Wie ist eigentlich dort die Ausgangslage? Sind da schon konkrete Entschlüsse zu erwarten?
Das ist genau der entscheidende Punkt. Der Atomausstieg nach Rezept des Bundesrates ist nicht zu haben ohne eine totale Änderung der bisherigen Energiepolitik. Da braucht es Verbote, es braucht Förderbeiträge, Subventionen in riesigem Ausmaß. Vieles davon liegt als konkrete Anträge auf dem Tisch. Morgen in dieser zweiten Hälfte der Debatte, da wird sich zeigen, wie ernst es dem Nationalrat wirklich ist mit dem Ausstieg. Wer A sagt, müsste dann eigentlich auch B sagen.
Trotzdem, also maximal 2 Stunden Redezeit für die Fraktionen sind für diese wichtige Debatte vorgesehen. Ist da überhaupt eine halbwegs seriöse Auseinandersetzung möglich?
Ja, es ist eine dieser außerordentlichen Debatten, wo im Staccato über Dutzende von Vorstößen abgestimmt wird. Da ist natürlich eine intensive Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Vorstoß nicht möglich. Aber noch bemerkenswerter scheint mir, dass auch die Grundlagen, die der Bundesrat für diese Debatte vorgelegt hat, nur sehr rudimentär sind. Da ist noch sehr vieles unklar, offen, beruht auf Annahmen. So basiert das Ausstiegsszenario auf einer sehr hohen Lenkungsabgabe auf Heizöl, Erdgas, Strom und Benzin, die alles massiv verteuern würde. Eine solche Abgabe hat im Parlament, das kann man heute sagen, keine Chance. Und auch Energieministerin Doris Leuthard will sie nur noch als Rechenmodell verstanden haben. Andere Modelle aber hat das Energiedepartement bisher nicht durchgerechnet. Das Parlament entscheidet morgen also, ohne genau zu wissen, wofür es sich eigentlich entscheidet.
Philipp Burkhardt, und dann sind wir natürlich wieder dabei mit unserer Berichterstattung. Und wenn Sie noch nicht genug haben vom Thema, die Debatte um den Atomausstieg ist auch Thema heute Abend in der Sendung Doppelpunkt. Sie kommt live hier aus dem großen Saal des Studios Bern. Pascal Krauthammer, wer sind die Gäste?
Ja, beim Thema AKW, bei diesem Spitzenthema des Wahlkampfes 2011, versteht es sich, dass wir auch die Spitzenvertreter aller großen Parteien live im Studio haben, sprich die Präsidenten, Vizepräsidentin und Fraktionschefin von SVP, SP, CVP, FDP und den Grünen, aber auch die Präsidenten der erfolgreichen Kleinparteien von der BDP und von den Grünliberalen sind anwesend, und wir haben auch Gäste eingeladen, gewichtige, beispielsweise den Chef des AKW Gösgen, als Vertreter einer Industrie momentan in der politischen Defensive. Mit Ihnen allen und unserem Publikum diskutieren wir, ob der Atomausstieg tatsächlich möglich und wünschbar ist. Wir fragen, welche Taktik die Parteien verfolgen für die Energiewende und wie viel davon nur Wahltaktik ist.
Merci, die Sendung Doppelpunkt, wie gesagt, live hier aus dem Studio Bern, ab 20 Uhr auf DRS1. Nicht nur in der Schweiz hat die Reaktorkatastrophe von Fukushima das Vertrauen in die Kernenergie erschüttert. Schnell haben Minister und Regierungschefs in aller Welt versprochen, man werde die Lehren aus der Katastrophe in Japan ziehen, jedenfalls was die Sicherheitsstandards betrifft. In Paris kamen heute Minister aus rund 30 Ländern zusammen, um konkrete Vorschläge zu diskutieren. Dabei zeigte es sich, so einig man sich im Grundsatz ist, so schwierig wird es im Konkreten. Rudi Mäde berichtet.
Man könne nach dem Unfall von Fukushima nicht mehr gleich denken wie vorher, so die französische Umweltministerin Nathalie Kosciusko-Morizet.
En revanche, il y a un accord général, incontesté, de tous les participants autour de table pour dire que la sûreté nucléaire est première.
Es gebe einen allgemeinen Konsens, dass die nukleare Sicherheit oberste Priorität genießen müsse. Es brauche Stresstests für die einzelnen Werke, aber auch schärfere internationale Vorschriften und Kontrollen, so die französische Umweltministerin. Doch sie blieb allgemein. Der deutsche Experte für Reaktorsicherheit, Hans-Josef Allelein von der Technischen Hochschule Aachen, wird da schon konkreter. Man könne eine ganze Menge aus dem Unfall von Fukushima lernen. Zum Beispiel, Sicherheitssysteme wie Kühlpumpen müssten nicht nur mehrfach vorhanden, sondern auch räumlich getrennt sein. Auch die Abkühlbecken dürften sich nicht alle in der gleichen Ecke eines Atomkraftwerks befinden. Sie müssten auch hinter dem Reaktorgebäude und nicht auf der Meeresseite angelegt werden. Die OECD in Paris und die Internationale Atomenergieagentur in Wien leisteten gute Arbeit, stellten internationale Standards auf, so Allelein.
Hier werden schon Standards definiert, aber es fehlt ein irgendwie geartetes Reglementierungssystem, diese Sicherheitsstandards, um die auch durchzusetzen.
Genau hier hakt die Schweizer Energieministerin Doris Leuthard an der Pariser Konferenz ein. Sie fordert, jedes Land solle sich der internationalen Kontrolle stellen. Diese Peer Review, die Überprüfung durch Experten aus Partnerländern, soll in einen Bericht münden und dieser solle veröffentlicht werden. Transparenz wird gefordert. Sünder würden so an den Pranger gestellt. Und noch etwas betont Doris Leuthard.
Diese Peer-Reviews, also dass sich jedes Land kontrollieren lässt von einer unabhängigen internationalen Behörde, dass man das nicht nur freiwillig und hinter verschlossenen Türen macht, sondern dass man sagt, ja, das hilft uns, hilft der Glaubwürdigkeit und dass man hier eigentlich übergehen müsste zu einem obligatorischen System.
Doch noch ist das weitgehend Wunschdenken. Ein obligatorisches internationales Kontrollsystem ist vorerst nicht in Sicht. Ebenso wenig wie die Pflicht zur Transparenz. Auch eine Erfolgskontrolle, um sicherzustellen, dass die Empfehlungen einer internationalen Überprüfung auch umgesetzt werden, auch sie ist nicht mehr als ein Punkt auf einer Wunschliste. Doris Leuthard.
Es besteht ein Konsens, dass das sehr wichtig ist, dass man das stärken muss, dass man das will, aber natürlich ziehen es die Mehrheit der Staaten vor, das auf freiwilliger Basis zu belassen.
Die Angst, Souveränität zu verlieren, sich gewissermaßen in die Reaktoren schauen zu lassen, ist bei vielen Ländern noch immer sehr groß, trotz aller Bekenntnisse zu mehr Sicherheit.
Lange genug währt es schon. Über 10 Jahre ist das Parlament bereits daran, das patriarchalisch geprägte Schweizer Namensrecht zu ändern. Der Ständerat hat nun einen neuen Anlauf genommen und der will, dass die Doppelnamen abgeschafft werden. Jede und jeder soll den eigenen Namen tragen, von der Wiege bis zur Bahre. Meier bleibt also Meier, auch wenn Meier Müller heiratet. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Wer Ja sagt zum Bund fürs Leben, sagt nicht mehr auch automatisch Ja zu einem neuen Namen. Grundsätzlich soll gelten, Frau Müller bleibt Frau Müller, Herr Meier bleibt Herr Meier. Eine überzeugende Lösung sei dies, befand heute der Ständerat und nahm das neue Namensrecht bemerkenswert einstimmig an. SP-Ständerat Claude Janiak.
Das ist etwas Einfaches, das alle verstehen. Diesen Grundsatz kennen auch Gesellschaften und Kulturen, mit denen wir sehr gut vertraut sind. Selbst ein Macho wie Berlusconi muss und kann damit leben, dass seine Frau ihren eigenen Namen trägt. Und ich denke, dass sie ganz froh darüber ist.
Wer denn noch zeigen möchte, dass er oder sie verheiratet ist, kann den Namen des Partners, der Partnerin mit einem Bindestrich anhängen. So wie dies zum Beispiel die Bundesräte Schneider-Ammann, Wittmer-Schlumpf und Galmiret tun. Eine offizielle Bedeutung hat der Allianzname allerdings nicht. Wem der eigene Name weniger wichtig ist, kann auch den Namen des Partners oder der Partnerin annehmen. Für den Fall, dass aus Frau Müller und Herr Meier Eltern werden sollten, legen sie bereits bei der Heirat den Nachnamen für das Kind fest. Um beim Beispiel zu bleiben, Meier oder Müller. Was geschieht, wenn sich die Eltern nicht auf den Nachnamen ihrer Kinder einigen können, das möchte der Ständerat ausdrücklich nicht regeln. Denn das sollte laut SVP-Ständerat Hermann Bürgi gar nicht vorkommen.
Wenn jemand sich bei der Eheschließung nicht einigen können für den Kindernamen, dann muss man dem sagen, dann ist eine Eheschließung fehl am Platz.
Was der Ständerat heute beschlossen hat, ist ein wesentlicher Schritt zur Gleichstellung von Mann und Frau. Das bislang patriarchale Namensrecht macht keinen Unterschied mehr zwischen den Geschlechtern. Nun liegt der Ball beim Nationalrat.
Elisabeth Pestalozzi. Frauen und Männer sollen künftig also auch beim Namensrecht gleichgestellt sein. Welche diesbezüglichen Namensabsichten künftige Paare in diesen Tagen so hegen, das wollte Klaus Ammann auf dem Zürcher Standesamt herausfinden. Dabei zeigte sich, auch die nun vorgespulte Lösung erfüllt nicht ganz alle Wünsche.
Das Standesamt im Zürcher Stadthaus. Nur wenige Paare traben heute zum Testlauf an, zur Vorbereitung ihrer Trauung. Bei all diesen Paaren kommt mindestens ein Partner aus dem Ausland. Deshalb sind sie derzeit stärker mit der Beschaffung der nötigen Dokumente beschäftigt, als mit der Frage nach ihrem künftigen Namen. Zum Beispiel dieses junge Paar aus Indien. Ob seine künftige Frau ihren Namen behält, weiß der junge Mann noch nicht.
She wanted to keep the surname. She can. If she don't, she don't have to. have not planned anything yet.
Andere wissen das bereits sehr genau. Ein Deutscher, der seine Verlobte aus Kamerun heiraten will.
Wir werden meinen Namen weiterführen.
Warum?
Das muss vielleicht meine Frau beantworten. Weil für mich ist das ja der gleiche Name weiter.
Bei mir ist das ganz klar, dass ich ihn sehr, sehr lieb und dass ich für die Zukunft meine Kinder weiter den Namen tragen kann.
Genau, umgekehrt macht es eine andere Frau. Sie will ihren ledigen Namen beibehalten.
Ich behalte meinen Namen, weil ich einen Schweizer Namen und der Mann kommt von Serbien. Und einfach, dass ich nicht wechseln muss beim Arbeiten. Und ja, ich denke, dass es einfach Vorteile hat, doch, dass es ein Unterschied ist.
Dass Frauen ihren ledigen Namen behalten, komme immer häufiger vor, sagt Daniel Bucheda, der Präsident der Zivilstandsbeamten des Kantons Zürich. Eine wachsende Zahl von Paaren wünsche sogar, dass der Name der Frau zum Familiennamen werde und stelle dem Kanton ein entsprechendes Gesuch.
Vielfach geht es um Gleichberechtigung. Es kommen auch Gründe der Integration in Frage und vielleicht auch Gründe in Bezug auf ein eher speziellen Namen oder auf einen Namen, der irgendwie beim Bräutigam negativ behaftet, vielleicht aufgrund seiner Geschichte, auf seiner familiären Geschichte. Und dann ist er natürlich auch gewillt, den Namen zu ändern.
Diese Gesuche werden in aller Regel bewilligt, weiß Daniel Bucheda aus seiner 15-jährigen Erfahrung als Standesbeamter. Die Namensfrage ist in den letzten Jahren für viele immer wichtiger geworden. Eine Schweizerin, die heute ihre Hochzeit mit einem Briten vorbereitet, bestätigt dies.
Klar kann man sagen, es ist ein Stück weit Fiktion. Und gleich ein Name ist auch etwas, das mit der Identität zu tun hat. Oder auch ganz praktische Sachen. Finden mich die Leute, wenn ich meinen Namen wechsle? Also so, ja.
Sie hätten das lange zusammen diskutiert, sagen beide, und auf verschiedenen Amtsstellen vorgesprochen. Wie sie die Namensgebung nun schließlich regeln, wissen sie aber noch nicht. Vor allem wegen des gemeinsamen Kindes.
Für uns ist es schwierig, weil wir haben ein gemeinsames Kind, das bald 3 ist. Wir hätten uns gewünscht, dass die Schweiz die Möglichkeit offen lässt vom Doppelnamen. Also ich hätte jetzt gerne meinen Mädchennamen plus den Namen vom Vater, von meinem Partner, von meiner Liebe, als ein Teil von dem, was unsere Geschichte ausmacht. Und dass mein Mädchen gleich heissen kann.
Tatsächlich, bestätigt auch der oberste Standesbeamte des Kantons Zürich, für die Namen der Ehepartner finde sich meist eine Lösung. Der größte Konfliktpunkt sei aber der gemeinsame Familienname, also der Name der Kinder. Das hat durchaus auch praktische Gründe. Gerade beim Reisen mit Kindern kann der Ehepartner, der nicht denselben Namen trägt, Probleme kriegen. Ein Doppelname für Kinder, wie ihn sich viele wünschen, könnte den Konflikt entschärfen. Doch der ist auch in der heute im Ständerat diskutierten Lösung nicht vorgesehen.
Klaus Ammann berichtete vom Standesamt in Zürich. Es ist 19.32 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit und mit mutigen Zeuginnen und einem umstrittenen Publikumsliebling geht es hier weiter. Menschenhandel, Zwangsprostitution, organisierte Kriminalität. Aussteiger und Opfer, die gegen diese Verbrechen aussagen wollen, die leben gefährlich. Sie werden bedroht, erpresst, angegriffen, wie Justizministerin Simonetta Sommaruga heute im Ständerat sagte.
Und dabei geht von den oft sadistisch veranlagten Täterschaften eine Gewalt aus, die uns allen die Sprache verschlägt. Je mehr sie dies aber tut, desto stärker sind wir als Politikerinnen und Politiker zum entschlossenen Handeln aufgerufen.
Heute tut die Schweiz weniger für den Schutz von Aussteigerinnen und anderen Zeugen als die anderen europäischen Staaten. Das soll sich aber ändern. Der Ständerat hat diskussionslos einem Zeugenschutzgesetz zugestimmt. Hintergründe von Dominik Meyer.
Es geschah in Zürich. Zwei Ungarinnen, Zwangsprostituierte, brechen ihr Schweigen und sagen aus gegen ihren Peiniger. Doch dann, plötzlich, widerrufen die beiden Frauen ihre Aussage. Die Zürcher Staatsanwältin Silvia Steiner ging der Sache nach.
Es hat sich nachher gezeigt, dass diese Frauen während 6 Wochen in Ungarn festgehalten worden sind und dort unter Gewaltausübung dazu gebracht wurden, diese Aussagen zurückzuziehen. Während der Beschuldigte hier in der Schweiz in Haft war.
Menschenhandel, Zwangsprostitution. Wer auspackt, riskiert sein Leben, meist siegt die Angst. Auch im Umkreis der Mafia. Opfer, Aussteiger, Zeugen werden bedroht, eingeschüchtert, erpresst. Michael Perler, der Chef der Bundeskriminalpolizei, beobachtet dies bei den Ermittlungen gegen die italienische 'Ndrangheta.
Dann stellen wir immer wieder fest, dass sie dort natürlich auf eine Mauer des Schweigens treffen, aus Angst vor Repressalien gegen die Leute selber oder auch gegen Familienangehörige in ihrem Heimatland.
Mit dem neuen Gesetz, mit dem Zeugenschutzprogramm, könne sich das ändern, sagt Perler. Die Polizei könnte dann Zeugen und ihre Angehörigen untertauchen lassen. Neuer Wohnort, falls nötig gar Geld für den Lebensunterhalt, vor allem aber ein neuer Name, eine neue Identität. Das werde in vielen Fällen nötig sein, glaubt Bundeskriminalpolizeichef Perler.
Das sind Erfahrungen aus dem Ausland, wo man einfach sieht, dass man eine Person, wenn man ihnen keine neue Identität gibt, dass die irgendwo immer wieder aufgespürt werden kann. Das ist eigentlich fast zwingend in diesem Bereich.
Ein neuer Name, ein erfundener Lebenslauf mit neuer Geburtsurkunde, Pass, Diplomen. Der Schritt ins Zeugenschutzprogramm wird freiwillig sein und er hat einen hohen Preis. Abschied von allen Freunden, ein Bruch mit all dem, was früher war. 10 bis 15 Zeugen pro Jahr sollen ins Schutzprogramm aufgenommen werden. Es werden nur Menschen sein, die entscheidende Aussagen machen können in einem Mafiaprozess, in einer Terrorismusermittlung oder im Kampf gegen Menschenhandel. Ähnliche Regeln gelten in Österreich. Dort nimmt das Bundeskriminalamt pro Jahr rund 10 Zeugen in das Schutzprogramm auf.
Es hat in Österreich noch nie eine Enttarnung eines Zeugen gegeben,
sagt stolz der Leiter der Zeugenschutzstelle Manfred Krauper. In einem kleinen Land wie Österreich oder der Schweiz sei es aber schwierig, Menschen zu verstecken. Es gäbe andere Lösungen, sagt Krauper.
Dann suchen wir über die internationalen Kontakte nach einem geeigneten Land und treten mit den zuständigen Zeugenschutzbehörden in Kontakt und ersuchen um Aufnahme eines Zeugen.
Der österreichische Zeugenschützer lässt durchblicken, auch die Schweiz nimmt heute bereits Zeugen auf und platziert ihrerseits Zeugen in anderen europäischen Staaten. Zeugenschutz existiert in der Schweiz, nur fehlen eine rechtliche Grundlage und ein professionelles Programm. Bundeskriminalpolizeichef Michael Perler kommentiert die heutige Praxis nicht. Er sagt, mit dem neuen Gesetz würden die Karten im Kampf gegen das Schwerverbrechen viel besser. Mehr Zeugen würden künftig ihre Angst überwinden, glaubt Perler. Und dann könnten auch mehr Fälle gelöst werden.
Ja, schlussendlich sollte es auch auf das hinauslaufen, ja.
Nicht alle teilen diese Hoffnung. Die Zürcher Staatsanwältin Silvia Steiner erwartet nicht, dass mehr Zeugen aussagen werden.
Diejenigen wenigen, die sich dazu entscheiden, die werden sich entscheiden, ob es dieses Gesetz gibt oder nicht, weil sie Vertrauen in unseren Rechtsstaat haben. Und ich glaube nicht, dass wir nachher eine große Schwemme von aussagefreudigen Zeugen haben werden. Diese Fälle sind dünn gesät, aber wenn sie passieren, muss man gute Instrumente haben, um ihnen eben gerecht zu werden.
Auch Steiner wartet deshalb auf das Zeugenschutzprogramm. Im Parlament ist es praktisch unumstritten, der Startschuss dürfte in 2 Jahren fallen. Bereits baut das Bundesamt für Polizei die künftige Zeugenschutzstelle auf. Erste Polizisten befinden sich in der Ausbildung zum Zeugenschützer. Ihre Arbeit wird geheim sein. So geheim, dass die Zeugenschützer selbst zur Tarnung einen neuen Namen annehmen dürfen. Genauso wie die Zeugen, die sie dann schützen werden.
Das war ein Beitrag von Dominik Meyer. Der knuddelige Bär Po aus Kung Fu Panda kommt Mitte Juni wieder in die Schweizer Kinos. Doch schon jetzt sorgt er in China für Aufregung und es geht um ziemlich Grundsätzliches. Zum Beispiel um die Frage, ob der Trickfilmstar ein Symbol des amerikanischen Kulturimperialismus sei. Und missbraucht Hollywood gar die chinesische Kultur? Ein heikles Feld. Doch Aufrufe im Reich der Mitte, den Film zu boykottieren, kommen beim Publikum nicht gut an. Aus Peking, ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner. Der dicke, aber schlagkräftige Panda Po wirbelt wieder durch die Kinos. Zwar im amerikanischen Original, aber trotzdem immens populär. Der gemütliche Drachenkrieger mit dem gewaltigen Appetit ist ein echter Publikumsliebling. Der Panda ist so süß, sagt diese junge Frau. Die Mädchen finden ihn alle toll. Und nicht nur die Mädchen. Kung Fu Panda 2 sei besser als der erste Film, schwärmt dieser Mann. Dabei war schon der erste Film vor 3 Jahren ein Riesenhit in China. Aber die Geschichte vom Drachenkrieger Po, der China gegen den bösen Pfau Chen verteidigen muss, hat auch Kritiker.
Der bekannte Künstler Zhao Bandi, wegen seiner pandalastigen Kunst auch als Pandaman bekannt, hatte in Pekinger Tageszeitungen zum Boykott des Films aufgerufen. Amerikanische Filme sind wie Fast Food, sagt Zhao, der zum Interview mit einem Kuschelpanda unterm Arm erscheint. Kinder gewöhnen sich an so eine Kultur und werden abhängig davon. Ich will die Menschen aufrütteln und sie daran erinnern, sich von amerikanischer Kultur fernzuhalten. Die Nachrichtenagentur Xinhua geht sogar noch ein Stück weiter. Der Film verzerre die chinesische Kultur und sei ein Werkzeug, um ins Bewusstsein der chinesischen Zuschauer einzudringen, behauptet die staatliche Agentur unter Berufung auf Kritiker. Der als Aushängeschild der Ultralinken bekannte Professor Kong Qingdong spricht von einer kulturellen Invasion der USA. Empört sind die Kritiker vor allem darüber, dass der Film, der ja in China spielt, sich chinesische Symbole zu eigen macht, sie amerikanisiert und kommerziell ausnutzt. Kultur und Filme sind Teil der Soft Power der USA, argumentiert auch Künstler Zhao Bandi. Das alles sei so übermächtig, dass viele Chinesen es sogar willkommen heißen. Doch das chinesische Publikum will den Vorwurf, man lasse sich von Hollywood manipulieren, nicht auf sich sitzen lassen. Die Pandas gehören der ganzen Welt, nicht nur China, sagt dieser Kinobesucher. Die Kritik ist dumm und wenig überzeugend. Diesem Panda-Künstler geht es doch nur um seine eigenen Interessen. Der Film ist großartig, schwärmt auch dieser Besucher. Er ist Hollywoods Geschenk an China. Und im Internet fragen viele, was denn wirklich hinter dem Vorwurf des amerikanischen Kulturimperialismus steckt. Warum, heißt es, schafft es China nicht, solche brillanten Filme selbst zu produzieren? Doch Chinas staatlich gelenkte Filmindustrie setzt andere Prioritäten. Rechtzeitig zum 90. Geburtstag der Kommunistischen Partei kommt dieser Tage das Opus Gründung einer Partei in die Kinos. Bleibt die Frage, ob die Parteipropaganda gegen den Drachenkrieger Po den Hauch einer Chance hat.
Zumindest gibt's für jeden etwas. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.